Hier ist Rodeo Radio, der Bosshaus Podcast bei Radio Bob.
Yo, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Rodeo Radio, um genau zu sein, Rodeo Radio, die Bosshaus Rock Show bei Radio Bob.
Jeha, die zweite Folge. Wir sind immer noch mächtig stolz, unsere eigene Show am Start zu haben. Die letzte haben wir zu zweit bestritten.
Ja, da waren wir unsere eigenen Gäste sozusagen. Heute ist es anders.
Heute haben wir einen Gast, der erste Gast bei Rodeo Radio.
Und wir sind sehr, sehr stolz darüber. Wir haben nämlich hier einen richtigen Superstar. Ich fange mal so an. 1966 in Ost-Berlin geboren.
Spielt in einer der erfolgreichsten, spielt in der erfolgreichsten deutschen Band ever.
Spielt in einer der erfolgreichsten Bands weltweit.
Überhaupt, wenn einer... Oder wenn es noch richtige Super-Rockstars gibt, dann ist er einer.
Und genau deswegen haben wir heute die Show ihm quasi auf den Leib geschneidert.
Herzlich willkommen, Christoph Schneider
von Rammstein.
Schön, dass du da bist.
Also ja, habe die Ehre. Also, ich habe da mal weit ausgeholt.
Und ja. Ja, das muss man doch sagen.
Entsprechend angekündigt und möchte mich bedanken, dass ich hier euer erster Gast sein darf.
Ich würde sagen, wir fangen profimäßig an mit unserem Startshot. Das ist unsere erste Kategorie. Nennen wir erstmal einen Drink.
Oh, es gibt einen Whisky.
Ja.
Sascha, sei so nett.
Ich bin so frei. Ich reiche mal hier den ein. Möchtest du Eis oder ohne Eis?
Eis bitte, ja. Sage nicht nein.
Ich nehme auf jeden Fall mit Eis.
Ja, ups. So.
Und dazu leckeren, guck mal, wir haben Bosshaus Whisky. Habt ihr eigentlich einen eigenen Whisky?
Nein.
Aber ihr habt doch, weil ihr habt einen Wodka.
Wir haben diverse alkoholische Getränke.
Was
und
denn?
Es werden immer mehr, aber ein Whisky ist noch nicht dabei.
Was habt ihr alles?
Wir haben einen Tequila.
Ach, echt
den,
auch?
Den ich, also der wirklich sehr gut ist. Warum habe ich den eigentlich nicht mitgebracht? Ja. Wir haben einen Wodka. Ja. Und wir haben einen Rum.
Ach, wo?
Wir haben ein Bier. Wir haben ein Rosé.
Ihr habt ein Rosé?
Ja.
Rammstein Rosé.
Passt zu Tils
Felljacke. Heißt zufällig Rosenrot.
Stimmt. Passt zur Felljacke.
So, komm, also erstmal Prost.
Aber jetzt genau, ist jemand nicht dazu hier.
Cheers, herzlich Cheers. Willkommen. Also ich nehme mir jetzt noch mal ein kleines Weizen erstmal. Du also kannst ruhig laut reden, wir sind doch unter uns.
Ja, aber heute würde ich doch auch lieber ein Weizen nehmen.
Ein Weizenbier, okay, alles klar.
Ich nehme noch so ein Tiny Touch.
Du meinst das the Good Beer?
Das gute Bier von Drama Ansgar.
Wir wollen wirklich keine Werbeshow hier machen, aber,
nein, aber es ist
man
schon
muss ja seine Locals, also es ist unser Kumpel, ne? Da muss man, ja, muss man auch sagen, dass er sein Bier braut.
Ich finde, dass es irgendwie geil ist, dass man damals angefangen hat, mal mit Musik machen und hätte man ja wohl im Traum nicht gedacht, dass man irgendwann mal in einer Band spielt, wo es diverse alkoholische Getränke gibt, mit dem eigenen Logo drauf. Das ist schon cool.
So was macht man, wenn man sich langweilt und einem nicht mal einfällt.
So, also cheers.
Warte, ich bin noch.
Wir haben gesagt, wir sind sehr froh, dass du da bist. Wir haben aber auch ein bisschen Glück, dass du da bist, weil normalerweise wärst du nämlich jetzt gerade schon auf weltweiter Stadiontour. Ihr wärt heute am Tag der Ausstrahlung oder morgen, glaube ich, in UK oder so im Stadion unterwegs. Mhm. Stadiontour easy zu verschieben eigentlich?
Ja, da bist du besser informiert als ich, aber mir ist auch klar, dass die Tour schon angefangen hätte.
Also ja, ich habe mich auch vorbereitet.
Habe ich das vorige Woche, war glaube ich der erste Showtag, wäre in Klagenfurt gewesen. Ja, fühlt sich seltsam an, aber man hat es ja kommen sehen.
Ja, aber logistisch ist es doch krass, oder? Also ich meine, wir haben unsere Deutschland-Tour verschoben, ne? Und das war schon nicht ohne. Und eine Welttour musst du ja überall anrufen, Ferngespräche und so.
Ich sag ja, man hat ja die Sache kommen sehen und wir haben uns rechtzeitig schon Termine gesichert für das nächste Jahr.
Ah.
Als es noch gar keine Absagen gab oder noch keiner im Raum standen, aber... Somit konnten wir die Tour jetzt leicht ins nächste Jahr verschieben, relativ leicht.
Also. Und jetzt ist erstmal Langeweile, oder was?
Jetzt haben wir noch ein Jahr frei.
Jetzt haben wir auch.
Was macht ihr?
So wie alle Musiker.
Wir können ja was zusammen machen.
Ja. Wir machen Podcast und Radioshow, weil uns langweilig ist, weißt du?
Und wir machen alkoholische Getränke.
wir machen Drinks.
Gut gegen Langeweile.
Finde ich super.
Cheers.
Prost.
Cheers. Prost. Sag mal, mit Stadiontour, ihr seid ja schon lange in den ganz, ganz großen Venues unterwegs. Stadien, Fußballstadien, was ist dein Lieblingsstadion auf der Welt?
Normalerweise fragt man Musiker, spielst du gerne Festival oder Clubshow? Und bei euch mal fragen, was ist ein Lieblingsstadion? Hast du da eins?
Naja, übertreibt man nicht so. Also tatsächlich haben wir letztes Jahr unsere erste Stadiontour gespielt. Und ja. Man sagt ja immer, eine Stadiontour ist für eine Band sowas wie in der Champions League spielen oder so die Königsdisziplin.
Absolut.
Und das kann ich bestätigen. Es ist eine immense Logistik, ein immense Maß, ein immenser Vorbereitungsaufwand, der da zu stemmen ist. Und man trägt natürlich auch ein großes Risiko, kriegt man diese Stadien überhaupt voll und
lohnt sich, wenn es voll ist.
Und ne? erreicht man vor allen Dingen die Leute. Mhm. Das ist ja auch immer eine Sache. Es gibt ja durchaus Plätze und viele Plätze, die Bühne einfach nur noch mal ganz klein, wie so groß wie eine Streichholzschachtel sehen.
Ja, das sorgt ja schon dafür, dass es dann größer aussieht. Ne?
Ja, all diese Sorgen hat man vorher und man ist wirklich, wirklich sehr, sehr aufgeregt vor dem ersten Konzert. Und
aber macht ihr, ich meine, das ist
eine eigene Show im Stadion zu spielen. Ne? Also das war wirklich eine große Aufregung für uns, und weil wir da auch einen riesen Anspruch haben. Wir sind halt eine Showband, wir sind eine Liveband und sind bekannt dafür, sehr sehr aufregende Konzerte und tolle Konzerte zu spielen, und das, wir wollten ja da nicht sozusagen abkacken. Ja. Und haben uns natürlich auch viel Zeit genommen und auch viel Probezeit. Wir konnten 2 Wochen auf Schalke proben, in dem Stadion, was man halt auch schließen kann, wenn es regnet.
Also alles da erstmal aufgebaut, ganze Technik, alles aufgefahren.
Naja. Ich kann mich erinnern, allein, dass die Lichtshow, ihr habt da bei Blackbox in Berlin, das glaube ich, irgendwo auf dem Gelände aufgebaut, und ihr konntet jeden Abend von meinem Fenster zu Hause, das sind glaube ich so 10 Kilometer, Scheinwerfer, die in die Wolken hochragten, sehen. Und man dachte sich, was ist da krasses los? Und irgendwann hat er gesagt, ja, das ist die Lichtshow von Rammstein.
Ja, habe ich aus Friedrichshain noch gesehen.
Wisst ihr, das ist schon. Ja, das ist in der Tat.
Aber ja, die Dimensionen für ein Stadion muss man erstmal hinkriegen, ne?
Ja, dort wurde die Bühne zum ersten Mal aufgebaut, und dann waren in der Tat nur Lichtproben. Mhm. Aber das ging dann so, eben jede Nacht wurde dort programmiert. Und dann haben irgendwann die Anwohner sich in Wilhelmsruhe beschwert wegen Lichtbelästigung.
Oh, ja. Aus der Genehmigung der Stadt wegen Irreführung für den Flugverkehr.
Ja. Ich habe auch gehört, dass man es bis ins Zentrum gesehen hat. Ja. Nun gut, aber.
Ja, geil. Also ich meine, aber so eine Welttour, ich meine, wenn du sagst, wir spielen in Mexiko oder so im Stadion oder irgendwo in Nordamerika oder in Asien oder in Russland, was sagst du, wo bist du am liebsten?
Also diese Tour erst einen Sommer spielen können, und das war erstmal nur Europa. Also waren wir fast allen europäischen Ländern, und das war wirklich eine tolle Tour. Und dieses Jahr wäre es dann zum ersten Mal in die USA gegangen. Aber
Stadiontour USA war noch gar nicht.
Nee, also die wäre dieses Jahr im frühen Herbst gewesen, aber wird höchstwahrscheinlich auch abgesagt. Also das ist
verschoben, klar. Oder? Hol da noch.
Mehr verschoben, Entschuldigung.
Ja, ich glaube, die Amis haben gerade noch ein bisschen mehr zu tun als Europa. So, die sind ein bisschen später da reingeschlittert, und deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht so richtig. Aber Lieblingsspielort, was weiß ich, so Madison Square Garden oder.
Ja, das ist ja eher ein
Club. Naja, wenn wir erstmal beim Stadion.
Clubshow. Ja, okay, Stadion. Deswegen war die Frage. Wembley, Olympiastadion. Nee,
also, ich sag mal, das beste Stadion der Welt ist das Olympiastadion. Das ist wirklich ein tolles Stadion.
Weil es architektonisch
in Berlin
passt auch irgendwie, oder? Möglicherweise passt es ja zu uns, aber das ist auch natürlich für uns ein toller Ort, weil wir Berliner sind. Und das ist
ein Heimspiel.
Und dann da orientiert man sich ja immer an den Venues, in denen man früher diverse Bands gesehen hat. Und dann ist das so der Traum, wenn ich das mal schaffe, im Huxleys zu spielen, wenn ich das mal schaffe, in der O2 zu spielen, oder wenn ich das mal, weißt du, und so kommt da so Schritt für Schritt, und dann kommt irgendwann die Waldbühne, und dann kommt das Olympiastadion, und wenn es mal dann überhaupt kommt. Und das war also wirklich der aufregendste Moment in der Tour, und das war für mich absolut ein unvergessliches Ereignis, und es war in der Tat auch wirklich ein geiles Konzert, wo alles gepasst hat, Die Stimmung war unfassbar. Ja, wir hatten einen Sonnenuntergang hinter der Bühne. Also, und ja, das war
ein mega tolles Erlebnis. Ja.
Und so Clubkonzerte, vermisst du das irgendwie oder ist das längst passé und Gott sei Dank und so? Wir sagen also, ab und zu, also Clubshows haben natürlich auch was, so klein, kompakt und ja. Schweißtropf von der Decke.
Aber Rammstein passt ja gar nicht. Passt das noch in den Club? Also ich meine, ihr müsst ja, ich meine, ihr habt ja auch in Clubs angefangen, Knark und so weiter.
Ja, du nimmst mir die Antwort. Ja. Ja, klar, wir haben ja auch mal in Clubs gespielt und lange in Clubs gespielt und auch gerne in Clubs gespielt. Und dort angefangen, dort war halt natürlich die Show noch nicht, den hatte noch nicht solche Ausmaße. Aber wir haben immer gemacht, was ging. Ne? Mhm. Und wir haben da auch immer schon in den Clubs viel Feuer gemacht. Und diese Enge und diese Hitze und dieser Druck, der da manchmal war, der war schon toll. Aber das ist auch mega anstrengend. Im Club spielen finde ich viel mehr anstrengend als in großen Hallen oder gar im Stadion. Da ist ja in der frischen Luft die ganze Zeit. Aber in so einem heißen Club, wo die Luft knapp ist und du schwitzt wie nur was. Also das ist schon...
Ich frage mich ja, wie ihr das mit dem Feuer aushaltet.
Ja, na, sowieso, genau. Im Club ist halt geil, finde ich immer, wenn man direkt quasi vor den Leuten steht, ne? Wenn man direkt Augenkontakt hat und so in so Stadien oder großen Festivals, kennen wir ja auch ein bisschen, also nicht Stadien, aber große Festivals kennen wir auch. Wenn da erstmal ein Graben ist von 30 Meter oder so, da spießt du ja in die anonyme Masse. Ja. Das hat natürlich eine andere Energie, wenn die leuchtenden Augen direkt vor dir sind und so.
Ja, bei euch ist es so, ihr könnt ja beides. Also ihr könnt ganz klein spielen.
Da haben wir euch was voraus.
Größer spielen, ihr könnt so Akustik-Set spielen. Das Rammstein ist halt schon eine Band, die meines Erachtens natürlich besser in größere Hallen passt. Also die ideale Größe für uns ist eigentlich so eine Arena-Größe, ne? wo du noch keine Screens brauchst, aber du hast diese Weite und das Publikum und
trotzdem auch von so einem Selbstläufer ist.
Ja, und die Show wirkt natürlich da am allerbesten.
Klar, voll geil. Ja, wer hätte gedacht, ne? Ja. Du hast angefangen, wir kommen mal so ein bisschen zu dir, ne? Angefangen hast du im Orchester Musik zu lernen. Oder Musik gespielt, so deine ersten Erfahrungen. Was hast du eigentlich im Orchester gespielt? Blockflöte, so klassisch? Oder?
Ja, nicht frech werden jetzt hier. Aber Blockflöte, ne, kennt jeder.
Und kennt jeder.
Hat man als Kind, hat jeder fast irgendwie ein bisschen gelernt. Ne? Mhm. Und wenn man dann über die Blockflöte Spaß an der Musik und die Musik entdeckt hat.
War es tatsächlich eine Blockflöte? Oder?
Nein, also ja, Blockflöte gab es bei uns auch, aber meine Mutter... Die war tatsächlich Musiklehrerin und wir hatten auch immer ein Klavier im Kinderzimmer und da spielte sie uns immer was vor. Und dann hat sie mir auch versucht, ein bisschen was beizubringen, als ich noch, weiß ich, Kindergarten war oder so. Aber das war jetzt noch nicht so das große.
Aber das war dein erstes Instrument? Das hatte ich ins Orchester dann gebracht irgendwann?
Nein, also später hat sie mich dann einfach in so einem Musikschule angemeldet, mehr oder weniger. Und da konnte ich mir drei Instrumente aussuchen. Also ich konnte wählen zwischen Klarinette, Posaune und Trompete. Ja, dann mache ich halt Trompete. Und,
ach, geil.
Der kleine Trompeter.
Ja. Christoph. Geil. Und war dafür auch bestens geeignet. Also ich habe da schnell Fortschritte gemacht. Ja. Und ein Jahr später konnte ich in so einem Jugendorchester mitspielen. Gab es da gleich auch dazu. Es war groß, waren bestimmt 100 Leute und in diesem Orchester hatten wir ein riesen Repertoire und auch schon Konzerte, also Auftritte. Wir haben zu Jugendweihen, Jugendweihe war sowas wie Konfirmation im Osten. Ja, wir haben zu sowas gespielt oder im Tierpark, im Sommerfest.
Geil. Und kannst du noch richtig gut?
Also nicht mehr so gut.
Holst du sie manchmal noch raus?
Ich hole sie manchmal noch raus, aber
zum Zapfenstreich.
Ja, ich habe es Jahrzehnte irgendwie vernachlässigt. Ja. Und Trompete braucht man so immer das Training.
Du verlierst dann so ein bisschen, Lippen, ne?
Ja, du verlierst die Kondition an den Ansatz und die Lippen sind in 10 Minuten taub. Und
krass. Witzig ist, dass du hast aber mit Sascha was gemeinsam, du hast ja Geige gelernt. Ja. Also nicht das Ursprungsinstrument, mit dem man später sozusagen um die Welt zieht.
Nee, ich war also tatsächlich auch so Blockflöte hatte ich auch in der Schule, dann Geige.
Einstieg.
Das war aber gut, also es war cool. Alleine Geige üben zu Hause hat mir nie Spaß gemacht. Naja, aber das ist
das Allerschwerste, was man als Kind lernen kann.
Das war
furchtbar. Das dauert 2 Jahre, 3 Jahre, bis man einmal so einen Ton hat.
Ja. Und da war die Motivation auch nicht so, die kam erst richtig, als ich dann auch im Schulorchester war. Und das fand ich dann geil. Und das hat mich angetrieben und dann war ich später im Schwäbisch-Fränkischen Orchester, zweite Geige zwar nur, aber trotzdem war halt ein Riesenorchester mit allem drum und dran.
Ich war auch zweites Flügelhorn.
Ja,
okay. Ja. Geil. Erstes habe ich nie,
so gut war ich nicht und so ambitioniert
war ich dann. Ich war nicht im Orchester.
Und ich bin dann auch tatsächlich erst später, habe ich noch ein bisschen Klavier gelernt, auch mit Musikschule und so, aber an dem Instrument, wo ich heute hänge, das haben wir selbst beigebracht, das war eigentlich, da hatte ich nie Unterricht, Gitarre.
Aber da ist ja die Geige eigentlich ein ganz guter
Start. Geht so. Also ich habe das, was ich noch konnte, ein bisschen habe ich versaut mit Gitarre, ehrlich gesagt, weil du hast ja an der Gitarre Bünde, an der Geige nicht. Der Hals ist viel kleiner und dünner und die Fingerabstände sind andere. Ne? Du an der Gitarre hast ja die gleichen Abstand an den Bünden und an der Geige musst du Mittelfinger und Ringfinger sehr eng zusammen haben. Also es ist schon anders. Aber trotzdem interessant. Und du, wie bist du dann zu den Drums gekommen?
Ich hatte dann meinen Job im Orchester, ne? Und ja. die Trompeter und die Hörner, glaube ich, oder Posaunen, die saßen alle ganz oben. So vor dem Schlag, vor dem Schlagwerk.
Du wolltest oben sitzen.
Du wolltest aber nach vorne. Wir saßen so praktisch unten, waren ja so diese Klarinetten und Oboen und alles und es stufte sich immer nach hinten und wir Trompeter und Posaunen, glaube ich, und wir saßen da jetzt so direkt vor den Schlagwerkern. Und ich hatte immer so viel Zeit, die so zu beobachten, so während der Proben. Ja. Ja. Und das
hast quasi beim Gucken
fand ich gelernt. Cool. Ich hab mich dann auch für Rockmusik interessiert und so. Und die haben da immer, und ich wusste ja, dass ich ein Instrument spiele, was da nicht gebraucht wird in dieser Musikrichtung. Und da habe ich immer ein bisschen neidisch geguckt, also die Trommler. Und wir hatten auch eine Gitarre und einen Bass mit im Orchester. Und immer, wenn Pausen waren, dann haben die da so oben Session gemacht. Das waren immer schon Ältere. Ja. Die haben dann so irgendwelche Rocksongs nachgespielt. Mhm. Und das fand ich schon sehr cool.
Ja. Ja, Drums zugucken ist geil. Also ich gucke auch, wenn ich irgendwo auf Festivals am Bühnenrand stehe, dann gucke ich am liebsten dem Drummer zu. Also nicht dem Gitarristen, da sieht man jetzt auch nicht viel und man hört nicht so viel, aber die Drums haben so eine Energie auf der Bühne und da ganz Podest wackelt.
Das ist auf jeden Fall das beste Performance-Instrument, so, ne? Ja. Also, weil ein Ganzkörperinstrument ist einfach
irgendwie. Ja, da sieht man natürlich viel Physis und Arbeit und da sieht man die Musik praktisch, die ja auch davon getrieben ist, da sieht man dann halt.
Ja. Und das war dann quasi. Dann hast du Schlagzeug dir selbst beigebracht und dann kam Rammstein. Oder hast du auch noch was Ordentliches gelernt in der Zwischenzeit?
Nee, von der Lage kann man ja eigentlich nicht leben. Ja. Ne?
Lange Zeit dazwischen. Hobby. Also das war dann halt so, dass ich davon echt inspiriert war und mir zu Hause dann versucht, da habe ich mir zwei Stöckchen gesammelt. Das waren solche diese Reste von so Raketen, Silvesterraketen, diese ganzen
dünnen Stäbchen. Ja.
Und habe Kissen und was weiß ich, irgendwas geübt.
Putzeimer. Ne?
Und das geübt, was ich da auch gesehen habe.
So die ersten Paradiddle erstmal da
abgeliefert. Entdeckung für mich, ja. Und dann wuchs daraus eine Leidenschaft. Später sind wir umgezogen und dann habe ich da nicht mehr mitgemacht in dem Orchester. Und meine Eltern wollten natürlich, dass ich Trompete weiterspiele und so. Und ich bin dann der Drum-Autodidakt geworden. Ich habe mir dann immer mehr zusammengebaut in meinem Zimmer und aus Hockern, Eimern und Notenständer hat mir versucht, selber eine Haie zu basteln und habe dann einfach mit der Musik, die ich geil fand, mitgespielt. Ne? So.
Ich glaube aber, weil du Autodidakt hast, dass die meisten Rockmusiker einfach autodidaktisch dazugekommen sind oder Autodidakten sind. Weil ich meine, kenne wenig studierte Musiker, die Rockstars geworden sind. Die landen halt in Jazzbands oder wo auch immer. Also selten auf Rock'n'Roll-Bühnen.
Ja, zu kopflastig und theoretisch darf man auch nicht rangehen, ne? Wenn man mal richtig loszünden
will. Wer studiert denn, ist Rock zu simpel?
Außer die sind überqualifiziert. Rock. In der Tat, ja.
Vielleicht, ja.
Ja, ne? Ja. Was ja auch die große Kunst ist, sich ein bisschen zu reduzieren. Ich finde gerade so im Rock'n'Roll, wenn es um Four on the Floor geht, dann geht es ja gerade bei euch so ein bisschen nach vorne stampfen. Da geht es jetzt nicht darum zu zeigen, was man kann. Finde ich, das ist ja immer so. Ja,
die geilsten Drummer machen absolut wenig, ne? Und songdienlich, finde ich, oder?
Also, ja, das Gitarristenproblem, die dann immer über einem Solo haben wollen, ne? So zwei Minuten fichteln. Obwohl, machst du Drum-Solos? Ja. So wie bei Kiss oder so, die obligatorischen 10 Minuten, wo das Schlagzeug irgendwie all eyes on the drummer und so?
Ja, nein. Also ich habe bis jetzt noch kein Drum-Solo in einer Band. Also in einem Früher habe ich sowas gemacht, ja.
Ja, alle Musiker, so, nicht, aber alle Musiker von der Bühne gehen und dann kommt erst mal.
Ja, genau. Das ist eben auch ein bisschen aus der Mode gekommen. Und,
das ist ein bisschen oldschool.
Und das, ja.
Aber es ist irgendwas, schade.
Ja, es ist eigentlich schade. Ich hätte da schon mal Bock drauf, aber ich traue es mir auch nicht.
Gene Krupa hat es erfunden, ne? Die Schlagzeug-Soli.
Wer ist der denn?
Gene Krupa ist ein Jazz- und Big Band-Drummer,
ja, vor allen Dingen.
Und der hat die Schlagzeug-Soli etabliert in der Musik, also auf der Bühne. Das war vorher auch gar nicht.
War ja einfach nur Rhythmus.
War gar nicht dran, dass der Drummer da loshottet, aber ja, der hat es gemacht.
Buddy Rich dann. Ne? Mhm. Der hat es richtig gezeigt allen.
Ja. Sind deine Größen, sind die aus dieser Zeit, aus diesem Genre? Oder
naja, ich stehe. Wie du sagst, ich stehe auch eher so auf die straighten Drummer, also die wirklich so im Dienste der Band stehen und die so sich als Begleitmusiker verstehen und nicht so, wenn sie sich zurücknehmen und auf das spielen, was wichtig ist. Dazu ist der Meister dessen ist Phil Rudd, AC/DC-Drummer. Ja. Den Uhrwerk. Der hat mich stilistisch natürlich sehr geprägt.
Ja.
Der spielt so minimalistisch, dass, wenn man das mal analysiert, das ist beeindruckend. Also bei AC/DC gibt es Tracks, da mehr kann man nicht weglassen. Also man könnte so viel mehr machen und man denkt immer, der macht viel mehr, aber dort ist jeder Bassdrum, jeder Beckenschlag, jedes Pattern ist dort wohl überlegt und gesetzt. Also so, und das ist nur das, was notwendig ist. Und das macht diese Musik auch so Mainstream. Also das war ja eine Rockband in einer Zeit, wir waren so straight, dass man das im Radio spielen konnte und dass das auf einmal alle geil fanden. Also es war
den finde ich auch geil. Also die AC/DC haben wirklich auf den Punkt. Die Beats sind immer so präzise und so transparent und ganz klar.
Es geht halt ab. Ja. Und wenn du sagst, so Top 3 Drama für dich?
Ja, das ist immer schwer zu sagen. Es gibt so mega viele tolle Drummer. Ne? Ja, aber für mich gehört auf jeden Fall Phil Rudd dazu. In der Kategorie gibt es noch ein paar coole, ne? die super Groover und Begleiter sind. Das ist natürlich auch Chad Smith von Chili Peppers, der sich auch als solcher Drummer versteht. Aber ich finde auch, wilde Drummer geil. Also ich finde natürlich auch John Bonham gut, ja. Der banddienlich ist, aber auch Generationen von Drummer inspiriert hat und heute noch inspiriert. Mhm. Also da gibt es ganze Festivals, wo sich Drummer treffen und jeder spielt einen Zeppelin-Song und dann ist das Competition und wird bewertet, wer das am besten macht und so, weil es ist immer noch so cool, also so mit wie viel Feeling und wie viel.
Oder also Keith Moon war auch so ein Drummer, finde ich. Der
gehört zu der ganz wilden Sorte.
Ja, genau, aber der hat ja auch wirklich das Instrument ein bisschen neu dargestellt in der Pop-Rock-Musik. Ne?
Ja, diese Drummer, Ginger Baker, Keith Moon, die oder auch Jimi Hendrix und so, die haben ja so einen Stil gespielt, die haben die Musik
getrieben.
Ja, so mitgespielt. Also die haben sich mehr als Solo-Instrument, also so ebenbürtig zur Gitarre oder so verstanden und so und komplett sich fallen lassen, gespielt, wie es ihnen in Kram war. Die hatten nicht dieses Gerüst, okay, ich begleite jetzt hier die Band und so. Nee. Das war ja aber auch die Revolution in dieser Musik. Das war dieser Ausbruch der
raus aus der Struktur.
Ja,
weg vom Backbeat. Jetzt ist nur mehr drin.
Genau, da gab es natürlich auch die Stones und so, die noch so sehr straight gespielt haben. Also die haben ja eigentlich diese Four- und the Floor-Beats erfunden. So, man hat ja mal Paint in Black an oder so. Das ist ein Rammstein-Gruf vor dem Herrn, ja. Das ist einfach nur Bassdrum, Snare, Hi-Hat zusammen. Und Drummer wie John Bonham und so, die haben angefangen, Riffs richtig mitzuspielen. Und das ist dann natürlich auch ein bisschen in die andere Richtung geschwappt, wo man dann eigentlich fast nur noch solistisch unterwegs war.
Beeindruckend, aber so ein bisschen nerdig natürlich auch, ne? Der Drummer feiert es ab oder der Mucker, würde ich sagen, aber eine Kunst ist trotzdem, wenn es der normale Hörer, der kein Mucker ist, jetzt nicht so merkt, ne? Dass es sich total in den Vordergrund spielt und trotzdem irgendwie Druck macht. Ne?
Absolut.
Das finde ich bei The Who zum Beispiel ganz gut.
Das passt zu diesen Bands, die eben, wo aus nur drei Instrumentalisten bestehen, weil da ist einfach, da kann man so einen Alarm machen, wenn da mehr mitspielen würden, dann würde das nicht gehen. Da müssten sie sich mehr disziplinieren. Ja. Aber bei drei Leuten, Bass, Gitarre, Schlagzeug, da kann jeder auch ein bisschen durchdrehen. Ja. Percussion braucht man da nicht mehr.
Jetzt kennst du ja da auch ein paar von diesen ganz krassen Dramen. Bist du nervös, wenn ihr auf irgendwo in L.A. spielt oder sonst wo, dann stehen da ja auch mal, was weiß ich, Lars Ulrich und Dave Grohl und Co. hinter der Bühne und Backstage und gucken dir über die Schulter. Bist du dann aufgeregt? Weil denkst du, das sind krasse Drummer, Mann, die gucken jetzt, ob ich das geil mache?
Na klar. Ja? Das ist ganz, ganz schlimm, ja, wenn du zum Beispiel dort spielst und so, und dann weißt du, der ist da, Dave Grohl ist da, oder ja, das ist alles schon passiert. Ja, dann
ich würde mir jetzt
Danny Carey oder so, ja, so Drama, die richtig toll sind, ja, und so, und die dir danach sagen, ja, es ist so cool, was du machst und so, weil das, ja, ich sage, ich bin jetzt nicht der beste Schlagzeuger, ne?
Also, aber darum geht es ja nicht. Ja, was heißt technisch vielleicht nicht, aber du spielst auch auf dem Punkt da, wo es hingehört. Ne?
Und das man stapelt ja auch immer tief selber. Man findet, ne? Wenn man ja selber so Fan ist von den Leuten.
Es gibt halt die Drummer, die alles spielen können. Ne? Die Drummer, die können sich in so eine Klinik setzen und dann hörst du das eine halbe Stunde ein, fällt dir nichts mehr ein dazu. Und dann gibt es die genau zu einer Band passen. Die mit einer Band ihren Stil gefunden haben und die dann auch sehr prägend sind. Ja.
Phil Collins zum Beispiel.
Phil Collins, Larry Mullen, U2, ja, das ist ein genialer Drummer.
Ja.
Der kann begleiten, der kann grooven, der hat tolle Licks und unverkennbare Rhythmen sich ausgedacht, die,
das ist ja
die heute jeder nachspielt.
Extrem speziell, also dass man Gitarristen erkennt man am Style und so, aber Drummer, finde ich, das ist dann schon sehr abgefahren, wenn ein Drummer so ein Signature,
du nimmst
mir Drum-Dingsbums haben, so wie Growl oder so, ne? Mhm. Wo du einfach, du hörst die Leute einfach raus. Und das finde ich krass.
Das sind für mich auch die interessanteren Drummer. Die sind oft nicht so technisch so allround, ja. Und die haben natürlich ihren Style, den sie sehr gut können. Und da sind sie gut, aber die können nicht alles andere auch noch spielen.
Nee, muss auch nicht sein,
finde ich. Das ist auch ich zähle mich eher in die Kategorie und wenn dann einer von denen so kommt und sagt, ey cool, dann ist das natürlich
super. Aber Chad Smith fand's cool, oder? Oder hat er dich noch nicht gesehen?
Doch, Chad kenne ich in der Tat eigentlich auch ganz gut. Der ist großer Rammstein-Fan, der ist schon zu vielen Shows gekommen und so, weil sein Sohn ihn da drauf gebracht hat, für mehr oder weniger, und dann ist er selber da auch, er hat ihn schon oft besucht, der war sogar schon mal bei uns im Proberaum.
Der war mit uns zu Hause, da wollte
ich auch mal. Das war auch noch so eine Drummer von Chili Peppers ist mal eben bei Christoph.
Der war schon in Funko, ja.
So eine Frage, die mir so kam, wenn du sagst, die Drummer stehen da, wenn ihr in L.A. seid oder was weiß ich wo. Wenn halt irgendwie die ganzen krassen Super-Rockstars, die man selber so vor 10, 20 Jahren noch so mega fand, auf einmal wollen die alle auf deine Gästeliste. Wenn ihr da irgendwo spielt, ist ja so. Du hast mir erzählt, irgendwie Chris Martin steht dann da Backstage, Manson sowieso, irgendwie dann rennt da irgendwie Metallica, stehen dann Backstage, wenn ihr eine Show macht. Das ist doch krass. Die Pumpkins waren bei eurem Release hier in Berlin, als ich da war, beim letzten Album-Release, irgendwie kommen vorbei und wollen Hallo sagen. Ich finde das...
Wollen auf die Gästeliste.
Ja, wollen halt so auf die... So. Das ist doch abgefahren, oder? Wenn du mal überlegst, wenn man so an die 90er zurückdenkt, wenn man so das erste Album aufgenommen hat und jetzt klingeln sie alle und sagen, ihr seid richtig geil. Das ist doch irre.
Ja, das, was soll ich da sagen?
Oder
das,
normal.
Das ist geil. Ja, das, wenn du das, wie du sagst, zurückdenkst, wo man so mal herkommt und dass man eher aus der DDR kommt, wo man diese Möglichkeiten, sich als Band zu entwickeln, nie hätte, nie gehabt hätte, dann ist das schon unglaublich, wo das hingekommen ist jetzt. Ja. Aber das ist ja auch langsam dahin gewachsen.
Absolut.
Und hat viele Jahre gedauert. Und dann kommen solche Momente natürlich auch dann, wenn du selber dafür auch reif bist, sag ich mal so irgendwo. Ja. Das ist nicht so.
Ja, schon, aber
du bist 18 und dann spielst du ja auch nicht
gleich im
Olympiastadion
und dann stehen alle. Ja.
Dann würde es natürlich tot
gesund umfallen. Gewachsen aber ist genau, auch gesund,
wirklich. Das ist gesund, ja, auf jeden Fall. Also ich finde es halt auch echt beeindruckend. Also ich finde es geil und ich bin auch immer stolz, dass wir so eine deutsche Band haben, die so international unterwegs ist quasi und aus Deutschland raus die Welt rockt. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich meine, wir haben die Scorpions, Aber zur Hölle, wir haben Rammstein. Ne?
Kraftwerk. Das ist, Kraftwerk haben wir auch noch.
Kraftwerk haben wir auch noch, aber das ist cool. Also,
aber
das,
Rammstein macht ja alles.
Das ist geil, dass da auch die großen Stars, zu denen wir auch alle aufgucken, von Chili Peppers bis Dave Grohl und wer alles da zu euren Shows kommt. Das heißt, God damn, that's a German band. Das finde ja, ich total cool.
Chats mit zum Suppe-Essen nach Pankow. Ja? Ja. Das ist abgefahren irgendwie. Glaubst du, dass es wichtig ist, dass ihr, seid ihr sechs Ostberliner? Also eine Ostberliner Band, dass Rammstein diesen Background hat? Ob wäre es anders, wenn ihr alle aus Würzburg, Stuttgart, sonst wo wärt?
Naja, ich glaube ja, dass das eine Rolle spielt. Ich kann mich da natürlich noch nicht reinversetzen. Ne? Also ja. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch aus Würzburg oder aus Heidenheim eine coole Band kommen kann. Aber
absolut.
Baha. Ich bin. Nee, aber das kam mir immer so, kam mir gerade so. Ob das ein.
Ja, das hat.
So eure Ursprünge mit Feeling B, Ostpunk-Bands.
Ja, natürlich. Das hat natürlich damit zu tun, dass, wenn man von unserem Stil spricht und die Musik, die wir machen und so, das hat was mit dem Osten zu tun. Das kann man sicher nicht trennen.
Naja.
Ja, man kommt aus irgendeiner Entwicklung, hat das und das erlebt und dann kommt man dahin. Ja, also wir hatten ja eine tolle gemeinsame Zeit schon in diesen späten 80er Jahren, als in Berlin, in Ostberlin vor allen Dingen, dass es da so eine Punk-Szene gab von Bands, von denen du sprichst, Feeling B oder also diese sogenannten anderen Bands. Das hat uns sehr, sehr geprägt. Also
die Firma habe ich sogar mal live gesehen. Ich glaube, da war ich 14 Jahre alt oder so. Wusste aber natürlich nicht, dass da
die Firma, ja,
ultra Rammstein-Member coole drin sind. Gab es ja noch nicht.
Ja, und damit waren die Leute, die jetzt alle in meiner Band, also die waren damit komplett identifiziert. Das war so deren Jugend und deren Erwachsenwerden, ein musikalisches. Das ist natürlich in Rammstein immer noch da, so dieses Rebellische, ja, da ging es ja auch um das Dagegensein, ja, gegen das System sein. Und das spielt bei Rammstein natürlich auch immer eine Rolle, wogegen kann man sein, ja, womit kann man provozieren, mit dem Mainstream anzulegen. Und diese Rolle, die haben wir so eingenommen hier in dem neuen Deutschland auch so. Ja. Vielleicht gab es auch nie so eine Band, die so derartig.
Nee, gab's auch nicht.
Das besetzt hat, dieses gab es schon, da gab es im Westen auch mal, NDW oder.
Ja, irgendwelche Punkbands natürlich.
Die Neubauten muss man auch dazu
sagen. Stimmt, Neubauten.
Ja. Oder so Bands wie auch Duff oder ja, die wir auch kannten, auch so damals, ne, und auch cool fanden und so. Das war ja.
Ja.
Diese Ostszene ist ja auch nicht einfach so entstanden, die war ja auch inspiriert von vielen
Westdeutschen. Ja, klar, auch hier, also selbst Rio Reiser und die Mauer geguckt. Ganze Tonsteine Scherben, Bewegung und so, das war ja aus einem ähnlichen Grund etabliert, die Art von Musik, die sie machen.
Das stimmt.
Aus Systemkritik und.
Ich bin ja auch so ein bisschen in der Metal-Ostszene groß geworden, natürlich haben alle über die Mauer geschielt, ne? Also letztendlich ging es nur um die Musik. Aus dem Westen, also aus Russland kam jetzt wenig Input, ne, in der Hinsicht. Wir haben über Musik ja auch im Vorfeld gesprochen und dich ja gebeten, uns ein bisschen Musik mitzubringen oder mal nachzudenken, welche Bands dich beeinflusst haben. Was hat dich vielleicht, also ne, gibt es eine Band, die dich inspiriert hat oder ausschlaggebend war dafür, wo du heute bist?
Die uns vielleicht total überrascht, wenn man es gar nicht erwartet, dass du auch irgendwie sowas hörst.
Oder was du jetzt gerade hörst, was irgendwie deine letzte krasse Neuentdeckung
hast. Du, heute hast gleich alles auf einmal.
Bring it on, deine Favorite. Also fangen wir an mit, gibt es eine Art von Musik, die man eigentlich nicht denken würde, dass die ein Member von Rammstein gerne hört? Oder der Drummer von Rammstein gerne hört?
Also ich zum Beispiel, ne, ich höre viel Klassik zu Hause, so hörst du
oder Flamenco, Polka. Ihr antwortet immer schon für mich. Sorry. Ja, also das in der Tat, das ist auch Klassik ist für mich auch eine Musik, die mich sehr früh geprägt hat, weil meine Eltern kommen aus dem Klassik. Mein Vater war Theaterregisseur und Opernregisseur und bei uns zu Hause lief nur Klassik.
Echt?
Also das ist geil. Die Musik, mit der ich.
Deswegen ist Rammstein so eine Art Rockoper.
Na, das ist irgendwie recht. Ich bin ja nicht Rammstein, aber ich bin ja nur ein Teil davon. Aber ja, ja das Und ich bin auch als Kind schon ganz oft im Musiktheater also gewesen, ja, weil zwangsläufig bin ich immer mit zu den Aufführungen, Premieren. Und das ist eine Musik, die mich immer begleitet hat und die ich auch liebe, die mich aber auch manchmal so belastet oder so, sagen wir mal, sie davon abhält, ein richtiger Rockmusiker zu sein, weil da steht so, das ist für mich diese richtige Musik.
Also die ernste Musik.
So, und das war für meine Eltern auch immer so und die konnten damit auch nicht viel anfangen, als ich anfing, Rockmusik zu entdecken. Ja. Bei uns gab es da nichts zu Hause. Ja, also
das
kam alles von außen. Das
Schlagzeug und so.
Die erste Rockplatte, die ich gehört habe, das war eine Klassik-Rockplatte, die meine Eltern aus dem Westen geschenkt bekommen hatten. Und da waren so Covernummern von A Whiter Shade of Pale oder Bohemian Rhapsody.
Ach so, drauf. So
Klassiker, also Rock vom London Philharmonic Orchestra
gespielt. VSOP oder so, Vienna Symphonic Orchestra.
Ja, Rock Meets Classic.
Ja. Da waren also so Rockpassagen drauf und das habe ich mir reingezogen und gedacht, das ist ja geil.
Rock,
ja. Also, und dann später habe ich dann die Bands dazu kennengelernt und also, so fing das für mich an. Und dann stand so Jesus Christ Superstar, so ein Musical und dann habe ich festgestellt, oh, das ist ja der Sänger von Deep Purple, der das eingesungen hat, aber das waren so meine ersten Berührungen. Ja. Also, um mal zu sagen, es gibt auch Überraschungen.
Ja.
Ja. Und.
Ja. Naja, es ist natürlich oft so, ne? Auch als Ausgleich. Ich meine, klassische Musik höre ich auch gern. Jetzt nicht, weil es unbedingt meine Lieblingsmusik ist, sondern weil es einfach eine Stimmung in mir erweckt, die ich mit Rock oder schneller oder krasser oder Country-Musik oder so nicht habe. Also als Ausgleich zum Runterkommen hier und da mal läuft das auch mal im Auto, ne, wenn ich Bock habe.
Absolut.
Also aber, vielseitig. Aber, also dann kam, bin ich natürlich auf diese ganzen 70er Hardrock-Bands da so gekommen. Also angefangen mit Deep Purple und Led Zeppelin.
Ja, ja.
Dann kam natürlich auch gleich AC/DC dazu und das sind so die...
Da kommt man nicht vorbei
an AC/DC. Nee, das war dann auch ein paar Jahre meine Lieblingsband. Und das ist natürlich jetzt nicht so die Überraschung, aber weißt du, dann kam noch Motorhead, die für mich nochmal einen nachgelegt haben.
Unbedingt.
Anfang der 80er.
Aber beide Bands, AC/DC und Motorhead, waren so Initialzündung, auch bei mir, so mit wo man im Kinderzimmer mit einem Tennisschläger irgendwie stand und sich dachte, das will ich.
Danke. Ja. Ne, also Motorhead war gegen AC/DC dann nochmal eine Nummer härter. Also,
das stimmt.
Aber die hatten natürlich auch, das war dann immer auch so ein Ding, ne? Also die hatten dann natürlich nicht diese Facetten und so.
Nö, das war auch bis heute verlässlich, weißt du? Wenn du AC/DC auflegst, vielleicht auch Fluch so einer Band wie AC/DC, von AC/DC will ich auch genau das haben, ne? Na gut, das geht ja uns allen so, also auf Rammstein, Bosshaus oder AC/DC oder Motorhead und so weiter. Der Fan wünscht sich auch genau die Mucke, da wo, ne, für die man steht.
Ja.
Aber ich wollte dich nicht abhalten. Also Motorhead, AC/DC. Ja.
Aber dann ist bei mir auch was Seltsames passiert. Also ich habe dann eine Weile diese ganzen Rock-Sachen gehört und auch viel Jimi Hendrix und dieses 70er-Jahre-Zeug. Ne? Mhm. Und dann kamen diese 80er mit diesen neuen Bands, die Spandex-Hosen-Bands. Also so die haben mich nicht angeturnt. Also da bin ich abgebogen. Also
der Heavy Metal sozusagen.
Dieser britische Heavy Metal.
Iron Maiden.
Judas Priest fand ich noch ganz, also sagen wir mal ein paar Lieder, okay, aber Iron Maiden dann so, das fand ich okay, aber es hat mich nicht mehr ganz so angezündet.
Ja.
Und dann bin ich eher in die klassische Popwelt so ein paar Jahre abgedriftet.
Aha.
Depeche Mode.
Ja, ist ja nicht Pop. Also hier so
naja, aber das war damals das andere Lager.
Ja,
das hieß dann, das war ja Zeitgeist. Ne?
New Romantic.
Genau, dieses New Romantic-Zeug.
Indie.
Und The Cure. Diese ersten elektronischen New Wave-Bands da und so. Das fand ich alles cool. Ich fand auch Mainstream-Pop gut und hab dann also bis Mitte der 80er Jahre so eher sowas cool gefunden. Und bin dann, also nach meiner Armeezeit in diese andere Bands-Richtung gekommen und da bin ich dann mit Punk in Berührung gekommen. Das war dann so.
Und dann habe ich das. Nach der Armeezeit kommt man auch schon mal mit Punk in Berührung.
Ja,
ne?
Da war so. Ja, Das war grausam genug und da hieß es entweder ausreisen oder,
kann ich bestätigen,
in diese Bands.
Kann ich bestätigen, ja. weil das war, ich bin dann glücklicherweise drum rumgekommen, aber bin ja auch im Osten groß geworden und zum Glück fiel bei mir die Mauer ja kurz bevor ich 18 wurde, aber das war mein größter Albtraum, war zur scheiß NVA, nicht zum Bund, hat man damals nicht gesagt, zur NVA zu müssen, irgendwie in die Army. Das war, glaube ich, eine harte Zeit bestimmt. Also nicht.
Kann ich ja sagen, ne?
Nicht schön. Okay, also wir hatten AC/DC, Depeche Mode und Punk. Also so.
Dann kam Punk, ja, für mich. Und dann, aber Punk nicht so in dem Sinne, dass ich da so eine große Vorbildung hätte, aber ich war dann halt in diesen Bands, ja, also in dieser Szene und dann habe ich diese Musik mehr oder weniger kennengelernt.
Mehr Ramones oder Sex Pistols?
Mehr Sex Pistols.
Ja, okay. Erstmal. Und Dead Kennedys und so.
Dead Kennedys fand ich cool, UK Subs.
Ja,
sowas. Also, ja, und dann natürlich die ganzen Ost-Varianten davon, diese ganzen Ostbands, die von denen inspiriert waren. Und
was
die,
so eine Mucke in der Szene?
Oder war in der Szene?
Mit Iro und...
Naja, ich war jetzt nicht ganz vorne visuell dabei. Also ich war ja in verschiedenen Bands in der Art, bis dann irgendwann auch bei Feeling B gelandet bin und der Firma. Erst bei der Firma und bei denen dann mitspielen durfte. Und das war dann halt so meine Welt. Ne? Und so insofern ist dieser pure Metal, diese Heavy-Metal-Entwicklung, wo auch dann Metallica und so angefangen, das und Slayer und so, das fand ich damals nicht cool. Okay. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Da war ich so ein bisschen weg, ja. Also das war so eher so dieses Pop und 80er waren für mich eher so Pop und Punk.
Also kam dann bei Rammstein irgendwie so AC/DC, Stampfbeat und so die Aggressivität aus dem Punk.
Die harte Musik habe ich erst wieder entdeckt, so die richtig harte, als so Ende der 80er, Anfang der 90er, da kam dann so ein neues, böses Ding, da hat Ministry angefangen.
Mhm. Ministry, ja klar.
Dann gab es Pantera, war die einzige Metalband, die ich, also die haben für mich, das war auch nochmal so ein ultimatives einschneidendes,
das
war die geilste Metalband überhaupt.
Ich schwöre ja auch immer noch so ein bisschen in den Anfang 90ern, also vom Grunge mal abgesehen, aber auch so Pantera, Helmet, es gab so Rage Against the Machine, so als die so einfach so.
Das also
war
die eine haben geile Zeit.
Eine neue Art von Gitarrenriffs erfunden
auch. Also das ist so der Anfang von diesem New Rock oder wie das hieß und so, ne? Und dann Grunge und dann gab es ja natürlich auch da die Chili Peppers und die alle so ein bisschen, also diese Funk und Hip-Hop-Einflüsse hatten. Ne?
Ja, voll.
Limp Bizkit und was ist da. Und das war ja natürlich schon die Zeit, kurz bevor es dann auch mit uns losging. Ne? Und da fand ich harte Musik wieder gut. Richtig gut, also so diese wegen Ministry und auch so Lard war auch so eine Band.
Ja, kenne ich auch noch. Stimmt.
Das war Yellow Biafra.
Richtig.
Das war ein Projekt von dem und das stimmt. War so ultra hart und so konsequent, dass man, was ist das denn?
Ich habe ja bei euch immer, also weiß ja auch ein bisschen was über euch, aber Clawfinger ist auch immer so eine Band, wo mir immer ein bisschen Rammstein zu einfällt. Habe jetzt in unserer Vorbereitung auch mal wieder Clawfinger rausgeholt und fast vergessen. So, Tell Me the Truth,
You. Das war eine richtig geile Band. Also Anfang der 90er war das eine der Bands.
Die hat euch aber in Europa
schwer beeinflusst, oder? Die haben mich schwer beeindruckt. Also die habe ich damals auch gesehen im Huxleys. Mhm. Und das war eins der geilsten Konzerte, die ich jemals gesehen habe. Weil das war so messerscharf. Die haben auch so gut gespielt. Das war so...
Schweden halt.
Ja, und das kam so wahnsinnig gut rüber. Und die Platten klangen auch geil. Und das war auch der Grund, dass wir dann geguckt haben, wer hat das produziert. Mhm. Den wollen wir haben.
Okay. Hat der das erste Album produziert?
Das war der Clawfinger-Produzent, ja.
Geil.
Und der hat dann bestimmt die ersten 5, 6 Rammstein-Platten auch produziert. Ja. Jakob Hellner.
Geil. Guter Typ.
Und dann nach dem 6. war er zu schlecht, dann wollte er da noch weiter. Ja.
Das war eine lange Periode.
Also, oder so.
Naja, du weißt, du machst viele, viele Platten mit jemandem und das ist auch immer toll, aber es nutzt sich dann auch ein bisschen ab. Man lernt sich kennen und verfällt in Muster und dann brauchst du irgendwann mal was anderes.
Zwischenwind.
Muss man auch was anderes probieren. Oder man macht das einfach bis zum bitteren Ende immer so mit, wäre auch gut.
Ja.
Aber weißt du, irgendwie, wenn du als Band schon über 20 Jahre zusammen bist und dich kennst und deine Muster hast und auch deine Streitereien, dann brauchst du ab und zu mal diesen frischen Input von außen. Mhm. Ja, dann brauchst du mal einen neuen Fotografen, dann brauchst du mal einen neuen Produzenten. Mhm. Und
absolut. Ja. Kann ich unterschreiben. Das ist immer gut, wenn man, ob es ein Ortswechsel ist oder ein Produzent oder jemand, oder einfach so mal anders angehen. Man braucht einen, man ist so, man trampelt sich so tot im eigenen Mikrokosmos.
Gibt es eigentlich, eigentlich Musiker, mit denen du gerne mal was machen würdest? Oder andere Musiker? Oder ich meine, du kennst ja Gott und die Welt und du musst wahrscheinlich nur ein paar Leute anrufen, dann werden die am Start. Beziehungsweise auch gibt es auch Musiker, die vielleicht schon tot sind, mit denen du gern was gemacht hättest.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich.
Vielen Dank.
Ich sag mal, hätte gerne so ein kleines Projekt noch nebenbei.
Mach doch was mit Boss aus.
Ja, wir können doch was machen.
Wir haben doch schon was zusammen. Wir können direkt auf. Lustig, stimmt, wir haben ja mal einen Song gemacht von Rammstein, ja.
Habt ihr sehr gut gemacht.
Da waren wir sehr,
mein Land.
Ja. Da waren wir sehr erfreut.
Da spreche ich jetzt auch für meine ganze Band. Das hat uns schwer beeindruckt. Das war nicht nur ein Remix. Ihr habt eine Coverversion gemacht von dem Lied und habt das übersetzt und habt das,
ein richtig, mein richtig Land war das,
Lied draus gemacht.
Mein Land, My Country hieß es dann.
Ja, also die Version ist anders. Die ist besser als unsere.
Nein.
So, liebe Freunde und Hörer der Rodeo-Radio Rock Show von Bosshaus hier auf Radio Bob. Hier Christoph Doom Schneider von Rammstein hat gerade gesagt, Bosshaus ist besser als Rammstein.
Ich bin Zeuge.
Er kann nicht widersprechen, er trinkt.
Also Christoph, Quick and Dirty ist eine Fragerunde. Wir hauen so Fragen raus, einfach kurz und knapp antworten. Wenn wir ins Gespräch kommen, auch okay. Wenn nicht, wenn scheiße, schneiden wir okay. So raus.
Und ich muss nur mit einem Wort antworten oder einem
Satz? Ja, das gibt immer entweder oder.
Und du sagst, ich will anfangen. Nightliner oder Privatjet?
Na, mittlerweile sage ich Privatjet.
Ja? Vermisst du den Nightliner? Manchmal.
Ja.
Ja, warum?
Ja, also der Nightliner, so wie er damals war, in dem die ganze Band geschlafen hat und beieinander war, den vermisse ich schon manchmal, ja, weil dort, da findet ja viel zwischen den Tönen, wir nennen das immer so, oder zwischen den Zeilen statt. Ja, also das Beisammensein ohne das Offizielle, ohne das Musikmachen, ja, das ist ungemein wichtig für
total.
Teambuilding, für das.
Ja. Am geilsten ist es übrigens im Sprinter.
Ja, die Zeit kenne ich auch.
ich vermisse das aber auch nur in meiner Nostalgie.
Ja, also
haben wir das nicht
unbedingt. Also das war geil zu seiner Zeit, aber jetzt will ich das auch nicht mehr haben.
Naja, wenn so ein
selber fahren noch mit 3 Promille.
Selber fahren, Drama musste immer fahren.
Habe ich das gesagt?
Wir waren jahrelang der Bandfahrer und man musste nach dem Konzert nach Hause fahren.
Ja, genau.
Oder zum Ibis Hotel. Und
ausladen dann.
Ja, Horror. Und vor allem selber auf- und abbauen musste man ja auch früher.
Ja.
Albtraum.
Ja, und da waren immer nicht alle dabei beim Ein- und Ausladen.
Nee, das kann ich bestätigen, ja. Das ging uns auch so, ja. Ja, also zweite Frage, übrigens Sicht, Hotel oder lieber ab nach Hause? Also.
Nee, ich liebe tatsächlich Hotel. Also
wirklich wahr?
Ich liebe es, nach einem Konzert ins Hotel zu gehen, diese Ruhe zu haben. Und schlafen zu gehen. Also, naja, also nicht unbedingt immer gleich, aber runterzukommen. Aber ich mag es nicht, sofort nach Hause zu fahren. Mhm. Weil man ist doch sehr, sehr noch unter
Adrenalin
und unter diesen ganzen Eindrücken, unter diese Energie in sich. Und die muss man erstmal verarbeiten. Und deswegen kann er auch nicht sofort nach dem Konzert ins Hotel fahren. Aber dann dort runterzukommen, also wenn dann noch die ganze Nacht, außerdem, wer will schon die ganze Nacht unterwegs sein, um sich dann zu Hause früh um 5 ins Bett zu legen und dann den ganzen Tag zu schlafen. Ich schlafe wieder lieber gleich, fahre früh, bin um dieselbe Zeit da und bin fit.
Also das würde auch nur in Frage kommen, also ein Nightliner ist natürlich cool, da legst du irgendwann hin, bist am nächsten Morgen da. Oder halt so ein Jet, ne? Wenn du da einsteigst, noch ein Gläschen im Flieger und Prösterchen und so und dann schläfst du auch irgendwann ein und bist da. Also finde ich jetzt auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, was du meinst. Das auf Reisen gehen nach einer Show ist natürlich kacke.
Und man ist ja auch in einem ganz anderen Film. Ich finde auch dieser, das ist so nach Hause kommen in den Alltag ist ein bisschen Brechstange. Also du kommst so aus deinem Film raus, so ein bisschen so ein, wenn man auf Tour ist, finde ich, ist auch so ein bisschen wie mit einem UFO im Orbit unterwegs. Ne? Man ist so mit sich, der Band, mit dem Moment, mit dem, was man macht, volle Fokussierung ist da, das muss auch so sein. Und wenn du dann nach Hause kommst und dann so Na, bring mal Müll runter, das geht halt nicht.
Ja, ja, wie du sagst es, also man braucht diesen bisschen Abstand, das ist eine ganz andere Welt, in der man ist. Das hat mit dem Zuhause, Familienleben nichts zu tun und du brauchst da so einen Puffer dazwischen und deswegen wäre ich auch nicht der Typ, der in der Nacht noch nach Hause fliegt. Also vielleicht schafft man das ja irgendwann und kann so schnell switchen, aber mir ist das lieb, ich kann auch irgendwo schlafen gehen und fahr dann. Oder ich lege mich in den Nightliner, hast du natürlich, wenn du gut schlafen kannst im Bus, mehr Schlaf.
Vielleicht wäre es gar nicht wünschenswert, wie du sagst, das irgendwann mal zu schaffen, weil sonst ist ja so ein bisschen Schema F-mäßig, ne? Man hat den Job, dann ab nach Hause ins Bett. Solange man noch dieses Adrenalin dann hat und man komplett durchpumpt, der ganze Körper und diese Eindrücke verarbeitet noch wirklich, ja, dann will man doch nicht, dass das aufhört, ne? Und wenn, dass es irgendwann mal okay ist, den Schalter umzulegen, will man doch gar nicht.
Nein, das ist ein ganz eigenartiger Beruf, den man da hat, ja. Du unterhältst ja Leute, die abends sich Vergnügen kommen, ja. Also das ist aber deine Arbeit. Und die Leute, die zu dir kommen, denken natürlich, es ist ja alles Party und du willst auch nur Party machen.
Nee,
und
so, aber okay, das schon, aber trotzdem geben sie dir Energie. Ja?
Richtig.
Und die Energie, die empfängst du ja irgendwie und die musst du ja wieder abbauen. Und wenn du die nicht mehr empfängst, diese Energie, dann ist wahrscheinlich auch Zeit aufzuhören. Also im Allgemeinen. Wir sagen ja auch immer,
ich auch.
Wenn der Motor, der Spaß nicht mehr da ist an der Sache, dann sollte man vielleicht dran denken, mal was anderes zu machen.
Absolut. David Lynch oder Tarantino?
Du vergleichst jetzt zwei Helden von mir, wo ich mich entscheiden muss. Ja, also dann Tarantino. Zu dem Tarantino habe ich mehr Zugang, kenne ich noch mehr. Also,
wo Lynch euch geholfen hat.
David Lynch ist natürlich
also heißt
mehr Tiefe, ne, und so. Ja,
ja. War ja schon initiales Ding, oder? Damals? Was war das?
Das war das Größte, was uns jemals überhaupt passieren konnte. Also,
Mulholland Drive, welcher war das?
Nee. David Lynch hatte damals Lost Highway
gedreht. Lost Highway war es.
Und hat zufällig Musik von uns entdeckt und die in seinem Film verwendet. War aber nicht zufällig, weil wir hatten ihm vorher eine CD geschickt.
Aber habt ihr
bewusst? Clever. Nee. Also wir waren ja größenwahnsinnig zu der Zeit. Ja, wir hatten ja unseren ersten Major-Deal bei Motor Music, Polygram und so und dachten, jetzt liegt uns die Welt zu Füßen. Jetzt haben wir
einen
Plattenvertrag und wie sollen wir jetzt machen? Und dann auf die Frage, mit wem wollt ihr denn so ein Video drehen und so, dann fragt doch mal David Lynch. Ich habe es da tatsächlich auch gemacht. Ja, also krass, warum nicht? Schickt man ihm eine CD und sagt, willst du für die Band ein Video drehen? Hat natürlich nicht gemacht. Er hat, glaube ich, noch nicht mal zurückgemeldet, aber der hat die CD doch irgendwie
gefunden oder gehört?
Gehört. Und er hat die dann während des Filmsets verwendet beim Drehen, damit die Schauspieler inspiriert sind. Die sollten möglichst böse zu sein, weiß ich nicht warum. Ah, und dann wurde das dann so ein geflügeltes Ding, weil da war ja auch Rammstein drauf, unser erstes Lied. Und das besonders haben die da immer gehört. Und das fanden die wahrscheinlich irgendwie cool.
Und dann hat es aber so zur Szene gepasst, dass sie es genommen haben.
Ja.
Wie geil. Ich glaube, unser größter Erfolg war, aber ist auch nicht so schlecht, Kingsman.
Ja.
Auch mega cool.
Nein, es ist toll.
Hat uns aber nicht zum internationalen Durchbruch verholfen.
Ja, noch nicht. Nee.
Nein, aber es macht einen Musiker unglaublich stolz,
wenn man
auf dem Soundtrack dabei ist, auch wenn man nur auf dieser Compilation dabei ist oder wenn man die Musik gar im Kino hört, das ist schon, also das ist ganz toll. Ist cool.
Super. Gut, noch was?
Neubauten oder Kraftwerk? Irgendwie, vielleicht auch beide.
Ja, da sage ich jetzt aber Kraftwerk ist die Band, die mir näher steht. Also die ich wirklich liebe. Also ich finde, das ist eine der großartigsten Bands, die es jemals in Deutschland gab. Wenn nicht die großartigste, weil die so alles trifft, was wir sind. Die ist so deutsch und so.
Ja, total.
Und das zu einer Zeit, in der es sowas überhaupt noch nicht gab. Also sie haben so Musik erfunden und das ist vor denen kann man nur
aber das trifft eher
abknien
auch,
ja gut, aber
dieses Deutschsein, also das, was glaube ich in der auch zum Erfolg von Rammstein mit dazugehört, ist, dass für den Rest der Welt Rammstein einfach so unfassbar deutsch klingt, also jetzt mal abgesehen von der Sprache.
Ja, aber wir machen das auf so eine ganz übertriebene und ja, so provokante und also so grenzüberschreitende Art und Weise, wo man halt nicht dran vorbeikommt und sagt, ja, friss es oder geh oder so. Und, ja. Und Kraftwerk hatten aber einfach auch so eine sympathische Tiefe, so die haben etwas gemacht, was so ihrer Zeit voraus war.
Das stimmt,
und
ja.
Wenn man jetzt über die Texte oder so nachdenkt, also die sind jetzt nicht so unbedingt
minimalistisch,
ja. Aber die Wörter, die sie verwendet haben und so, die so eben so typisch deutsch sind.
Naja,
so.
Das macht ihr ja auch ganz clever. Ne?
Da gibt es Parallelen, ja, möglicherweise. Aber das kann man gar nicht vergleichen. Ja. Aber wir müssen auch was zu den Neubauten sagen. Also,
sag doch mal was zu den Neubauten, Christoph.
Ja, die Neubauten sind auch eine sehr geile und wichtige Band. Das ist die Band, die danach gleich kommt.
Ich finde, bei denen liegt natürlich die Stärke im Text, oder?
Ja, bei Kraftwerk ist vielleicht die Musik und bei Neubauten liegt die Stärke im Text und in der Aggression, in dieser. Sie haben ja auch was gemacht, was keiner vorher gemacht hat, und die rangieren eigentlich in derselben Liga.
Ja, gut. Ja, doch, ja. Stimmt.
Also auf ihre Art gleich, also auch beide nicht vergleichbar eigentlich.
So, wir brauchen jetzt nicht über beides reden, aber trotzdem die Frage, Cowboys oder Aliens?
Oh, das ist ein geiler Film. Den Film liebe ich mit diesem coolen James-Bond-Darsteller. Und den fand ich so abgefahren. Der war so trashig, aber der war so super.
Er hat die Frage nicht verstanden.
Also, du musst dich jetzt entscheiden zwischen Cowboys oder Aliens. Was ist cooler? Ja,
natürlich Cowboys. Sind
oh, that's
richtig. Mein Sohn liebt Cowboys.
Yeah, very well. Was,
Aliens? Wer braucht denn Aliens?
Ja, genau, die gibt's doch gar nicht. Wir sind schon fast durch, glaube ich, oder?
Also ich kann noch ewig weitermachen.
Aber ja, ich auch tatsächlich. Aber eine Frage würde ich dir super gern noch stellen. Was möchtest du noch erreichen? Privat, musikalisch?
Ah, okay, so Bucketlist-mäßig.
Also ja, also ich meine, guck mal, er ist einer von den, wir hatten es vorher schon, Weltstars, und musikalisch wirklich, ich hab's extrem weit gebracht. Da sieht man kaum noch den Zenit höher wachsen, obwohl ich euch das wünsche. Und ich glaube, einiges ist noch drin, ne? Vor allem ganz, ganz lange noch wünsche ich das. Aber was hast du denn noch vor, was du noch nicht hast?
So I Have a Dream-mäßig.
Ja, if I.
Ja, ja, also... Jetzt lassen wir es mal mit Weltstar und ein bisschen Rockstar.
Ich finde es ja sehr sympathisch, dass du so bescheiden bist.
Aber du triffst natürlich einen empfindlichen Punkt. Wenn du Teil von so einer wunderbaren Erfolgsgeschichte bist, ja, wie ich das sein darf, dann kann man so sagen, ich habe mehr erreicht, als ich mir jemals zu erträumen wagte. Ja. Ich bin Musiker geworden, das wollte ich. Davon habe ich wirklich geträumt. Also das war sehr früh so mein Ding. Aber ich habe natürlich nicht erwartet, dass ich mal in dieser Liga mitspiele. Ja,
das kann man nicht vorher sehen.
Und da kommst du natürlich auf die Frage, ja, was habe alles erreicht. Ja. Ich habe mehr erreicht, als ich mir jemals erträumt habe. Was kommt jetzt? Und da kommst du so einen Punkt und sagst, naja, entspann dich doch einfach. Leben genießen.
Eine Insel
genießen. Ja, sowas macht man ja dann auch, wenn man kann. Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich zwanghaft so nach so einer Nebengeschichte gesucht habe. Was kann ich denn nun noch machen? Ja, also Rammstein ist das eine, ja, die Band macht oft Pause. Was mache ich in der Zeit? Ja. Und muss ich mir noch irgendwie anders verwirklichen? Ich habe da bisher noch nichts gefunden, was mich so dringend ruft, und dann sind die Zeiträume, die dann da sind, auch schnell wieder vorbei, und dann ist man wieder in diesem Bandmodus. Aber ich mache mir darüber einfach keine Gedanken mehr. Ich genieße mein Leben, ich genieße die Zeit mit meiner Familie. Ich bin auch spät erst Familienvater geworden und genieße auch die Zeiträume, die dazwischen liegen, zwischen den Touren und Studiozeiten.
Ja.
Also ja, wunschlos glücklich.
Ja, ich wollte gerade sagen,
so positiv. Das klingt wunschlos glücklich, klingt immer so, ja,
der Typ hat jetzt über.
Aber ja, das ist schon natürlich ein Problem. Man muss sich immer neue Ziele setzen, man muss es nicht.
Ja.
Man kann auch einfach mal sagen, mal sehen, was kommt. Ja.
Genau.
Wie gesagt, ich würde auch schon gerne mal noch musikalisch woanders hingehen und was ganz anderes machen. Also in so einer ganz anderen Konstellation zusammenspielen, eher was Poppiget oder irgendwas, weiß
spielst du andere Musik machen. Spielst du noch andere Instrumente außer Schlagzeug und jetzt Trompete?
Ja, ein bisschen Gitarre.
Wolltest du sagen, du hast doch eine Gitarre bei dir zu haben.
Ein bisschen Blockflöte auch noch, ne? Nicht zu vergessen.
Ja, die Blockflöte. Du,
Blockflöten-Massaker.
Das wäre doch wollen wir nicht ein Blockflötenorchester
auf? Oh ja. Nee, aber ich wollte, also du hast recht, viele große Musiker haben ja das Problem, dass dieser Antrieb immer out for kicks, ne? Man hat was erreicht und dann ist man da und fragt sich, was kommt als nächstes und hat den Trieb und den Drang immer noch mehr, schneller, höher, weiter. So. Und das ist natürlich eine Gefahr für viele, vor allem wenn sie schnell gewachsen sind, ne? Von 0 auf 100 gleich und dann fragen, okay, wie geht's denn weiter, wo ist die 200 und so weiter. Mhm. Ich glaube, du bist schon sehr ausgeglichen, so ein ruhiger, cooler Typ und stehst wirklich mit beiden Beinen am Boden und bist super bescheiden und könntest eigentlich hier voll vom Leder ziehen. Wie Rockstar, hey,
du musst dich locker machen.
Ja, das macht dich sympathisch, deswegen mache ich mir auch überhaupt keine Sorgen um dich.
Du kannst immer irgendwo noch hier und da.
Das Wichtige ist, kann, wenn man will, aber man muss nicht. Ne? Also du bist nicht getrieben von dir und du musst auch nicht aus irgendwelchen anderen Gründen wie finanziell oder irgendwas.
Einfach mal zufrieden sein.
Ja. Naja, das ist wirklich so. Ja, sich zu entspannen. Auch die Dinge, weißt du, wenn du immer nur arbeitest und immer nur das, auch das Leben zu genießen, zu Hause zu sein, ja. Mit den Kindern, mit
der größte Luxus ist doch, dass man dafür die Zeit hat.
Ja.
Mann, ey, Christoph.
So, sind wir durch, oder was?
Ach Gott. Wir sind eigentlich durch, wir haben noch unsere Bosshorst gibt's euch auf die Ohren Rubrik.
Ja, wir haben eine Rubrik, Bosshorst gibt's euch auf die Ohren, wo wir drei Bands, Künstler, Songs, whatever, vorstellen wollen. Und da wir heute drei sind, machen wir es doch unter uns dreien auf.
Ja, und zwar ist am besten, also zumindest war das unser Vorhaben, muss nicht unbedingt sein, aber halt Dinge den Hörern da draußen mitzugeben, die man jetzt nicht alltäglich überall hört und kennt, sondern vielleicht entdecken kann für sich.
Du hast eine Band, ja?
Ich habe eine Band, The Cadillac 3. Eine Band aus Nashville.
Tennessee.
Haben wir auch schon persönlich kennengelernt. Die waren bei uns im Studio. Wir waren, als wir in Nashville waren, damals 2014, die Zeit verrennt, haben uns mit Kobe getroffen, einer der drei Jungs. Und eine großartige Band, die halt dieses Metal, Southern, Americana, Country-Vibes so auf den Punkt bringt. Also einfach grandiose Band.
Ein Trio,
deswegen Cadillac 3.
Und zwar nicht Bassgitarre, Schlagzeug, sondern Gitarre, Schlagzeug und Pedal Steel.
Die kann man sich auf jeden Fall reinziehen.
Ultra fett. Song-Empfehlung: The South.
Christoph.
Ja.
Was hast du? Was kannst du den Leuten empfehlen?
Die Band, die ich empfehlen würde.
Ja.
Schwer, da bin ich jetzt nicht vorbereitet.
Ja, ist egal.
Was du immer schön hörst. Du kannst auch, was weiß ich.
Genau, du musst jetzt nichts ausgraben.
Wir nehmen auch bei Empfehlung alte Sachen, die Bands, die man kennt, aber wo man sagt, so, die sollten die Leute heute mal wieder reinhören. Sowas wie Neil Young oder egal, das kann doch wirklich auch.
Ja genau, das nennen wir doch nicht, ich mach mal weiter. Also wir nennen das dann in dem Fall Sweet Old Time Music.
Ne? Ja,
also Evergreens, die nie sterben und Künstler, die entweder tot oder auch gerne noch leben, selbstverständlich. Ich möchte an der Stelle Steve Earle nominieren für unsere Hörer. Viele kennen ihn sicher, aber er ist trotzdem einer der Unbekannteren. Er ist aber bekannt dafür, dass er schwer Country-lastig ist, aber eher so Amerikaner-Style, Oldschool-Country. Ist ein Typ, der schon mit 16 hat er, oder mit 14 stand er schon auf der Bühne in Texas, San Antonio, hat er zum Besten gegeben. Und ist so ein bisschen so der Gegenpol zu der amerikanischen Pop-Country-Glatt-Aal-Glatt-Welle, ne? Und ist so ein bisschen Indie. Und zwar hören wir oder empfehle ich den Long Lonesome Highway Song von Steve Earle.
Ja, also ich bin ja so ein, ich kann mir immer nichts merken. Aber ich höre im Auto immer viel Radio. Und wenn ich da mal einen Song höre, den ich gut finde, dann
wird er schasamt.
Dann wird er schasamt.
Das mache ich auch.
Und dann gibt es dann so eine Liste. Ne? Und dann höre ich mir die Liste manchmal an und dann kann mir den Namen natürlich nicht merken.
Exakt so ist es bei mir auch.
Ja, und weil ich denke, also wenn mich was total anspricht, emotional, dann schasame ich das. Und
klar.
Wie du sagst, und dann ist es da. Und heute habe ich da mal wieder reingehört und da gibt es einen total geilen Song wieder entdeckt.
The Shazam of the Week.
The Shazam of the Week.
Die neue Rubrik, Ladies and Gentlemen. The Shazam of the Week.
Song Run, Run, Run.
Aha.
Von Yeah, But No.
Yeah, but no.
Schon mal gehört?
Ihr kennt das.
Nee, schon mal, nee, es klang nee, jetzt nee, so, aber...
Aber ich kenne nur Yeah, But No, But Yeah, But Here, ja. Little Britain.
Nein, also sagt mir was, aber kenne den Song nicht. Aber höre ich mir an.
Ja, ich auch.
Ist aber Pop.
Ist doch egal.
Wir sind ja hier auf Rock Radio, Radio Bob, mit die Rodeo Radio, The Boss Hoss Rock Show. Heute hatten wir Christoph Doom Schneider hier zu
Gast. Doom, warst du mit diesem Doom? Kannst du damit noch was anfangen? Doom. Das findet man aber überall, wenn man reinguckt. Mit dem Doom,
ja. Naja, das...
So ein Nickname.
Manche Sachen kann man sich nie aussuchen.
Die
gehören zu allem.
So wie Hoss Power oder Boss Burns. Also
ja, Christoph, das ich ist sag dir ja auch nicht Hoss oder Boss.
Er ist Hoss.
Ich, ja, hallo.
Zu mir kannst du auf keinen Fall Hoss sagen.
Aber so heißt du doch nicht.
Nö.
Aber
eigentlich heißt er Horst.
Aber eigentlich ist es auch geil, wenn man sowas hat.
Absolut. Hm. Ich stehe drauf. Man kommt sich immer ein bisschen doof vor, aber eigentlich fand man das ja früher bei anderen Bands ja auch mega. Also als ich Teenager war und so die krassen Bands, dann... Ich meine, Lemmy Killmister, da ist ja auch nicht Killmister im Ausweis,
doch,
oder? Im Ausweis.
Ja.
Steht Killmister.
Na klar.
Ne.
Doch, der hat K-I-L, nicht
das Doppel-L. Denkt man sich nicht aus, Killmister.
Wirklich?
Nicht. Ja.
Glaube ich sogar, dass der so heißt.
Ja klar.
Weil den nennen ja eh alle
Lemmy. Eine reale Person.
Den Namen hat er ja gar nicht so kommuniziert.
Nee.
Das war ja immer Lemmy.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall ist so ein Künstlername ist cool, aber manchmal ist auch ein bisschen Fluch. Ne? Man gibt sich so einen Künstlernamen mit 18 und dann ist man 50 und denkt sich, oh Gott.
Wir haben Sorgen, ne? Wir haben alle Sorgen. Ach, die verdammten Künstlernamen.
Komm,
Christoph, schön, dass du da warst. Sinne,
komm geil.
Platz,
und dann hier nochmal.
Ja. Das,
nee, war geil.
Das wurde vor Corona aufgezeichnet.
Rodeo Radio mit...
Schön, Boss, dass wir darüber nicht Boss gesprochen haben.
Christoph von Rammstein. Danke ja, dir.
Vielen Dank. Applaus.
Wir sagen tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Und
stay tuned.
Ciao.
Das war Rodeo Radio. Der Bosshaus Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio. Ha ha.